Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben gerade eben das Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Heilig, heilig, heilig. Und schon in der Lobpreiszeit heute Morgen vor dem Gottesdienst, da haben wir es immer wieder gesungen in einem Choral, heilig, 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 dreimal das Wort, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Mund genommen. Und im Blick auf Gott, den wir so nennen, leuchtet uns das auch sofort ein. Da ist nichts darüber zu sagen. Aber, liebe Gemeinde, würden wir denn das Wort heilig, heilig, heilig auch auf uns anwenden? Beim Wort heilig, auf Menschen bezogen, da denkt man an den heiligen Schein, den manch einer gerne poliert über seinem Köpfchen. Und von da aus ist es auch nicht weit, von den sogenannten Scheinheiligen zu sprechen. Heiligen Schein, Scheinheiligen. Denn das ist die Vermutung, die wir gerne so hegen und unterstellen. Je heiliger uns einer daherkommt, desto mehr wird er auch zu verbergen haben. Und je höher einer die Ansprüche an sich selbst stellt und das nach außen hin so dokumentiert und darstellt, desto tiefer wird er auch fallen. So wie beim Hochsprung in der Leichtathletik, je höher die Latte liegt, desto mehr ist auch Platz darunter, um drunter durchzuschlüpfen. Und das möchte ich mal in drei Fragen zuspitzen. Heilig, heilig, heilig sollen wir sein. Welche Ansprüche hat Gott an mein Leben, an unser Leben? Und was erwarten wir von den anderen Heiligen? Und was muten wir auch uns selbst zu? Und dazu hören wir jetzt auf unseren Predigtabschnitt ein Wort aus dem Epheserbrief. Es ist ein Lehrschreiben an eine Hafenstadt in Griechenland, in Ephesus. Es legt sehr, sehr hohe Maßstäbe an, dieser Text. Aber gehören Sie genau hin, woher die Kraft für unser Leben diesem Text entspringt. Und achten Sie dabei besonders auf den Anfang und auf das Ende. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon starker Tobak, viel Holz auf einmal. Darum will ich versuchen, das ein bisschen für uns verständlich zu machen und nahezubringen mit drei kleinen Geschichten, die ich erzählen will und die uns helfen sollen, das richtig zu verstehen, die vielleicht ein Schlüssel sein können und uns diesen Text, dieses Wort aufzuschließen. Und auch um zu verstehen, was Jesus meint, wenn er von der Nachfolge spricht. Wer mir nachfolgen will, der darf die Hand nicht an den Pflug legen und zurückschauen. Der muss auch mit Entbehrungen rechnen. Der hat keinen einfachen Weg vor sich. Die erste Geschichte, die ich erzählen will, stammt von Martin Niemöller, dem leitenden Pfarrer der Bekennenden Kirche im Dritten Reich und dem ersten Kirchenpräsident nach dem Krieg der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau, unserer Kirche. Und Martin Niemöller erzählte einmal, ich zitiere ihn jetzt, mein vor 15 Jahren heimgegangener Vater hat uns, seine 5 Kinder, nicht mit moralischen Ratschlägen und Vorschriften großgezogen. Er war ein dankbarer, fröhlicher Christenmensch. Er trank nicht, weil es ihm nicht schmeckte. Und er rauchte, weil es ihm schmeckte. Als ich als 18-Jähriger das Elternhaus verließ, da gab er mir eine Weisung mit und ich habe sie nie vergessen können. Er sagte ganz schlicht, mein lieber Junge, freue dich an nichts, wofür du Gott nicht danken kannst. Und dieses Wort hilft mir noch heute zurecht. Freue dich an nichts, wofür du Gott nicht danken kannst. So sagte es Martin Niemöller. Und ich glaube, dass er uns mit dieser Geschichte einen ersten wichtigen Schlüssel mitgibt, wie wir unser Leben sortieren sollen. Das heißt, es geht nicht darum, alles wegzulassen, was uns Spaß und Freude macht. Weil das ist ja dann ganz bestimmt Sünde, wenn was Spaß macht. Es geht nicht darum, moralinsauer durch das Leben zu gehen und alles zu reduzieren, sondern es geht darum, ob wir das, was wir tun, mit Dankbarkeit aus Gottes Hand annehmen können. Ob ich dankbar sein kann für das, was ich erlebe und tue und sagen kann, danke Gott, dass du mir das gibst. Mein lieber Junge, freue dich an nichts, wofür du Gott nicht danken kannst. Die Dankbarkeit wird hier zum Schlüssel dafür, die Dinge zu unterscheiden. Und da tut sich dann eine ganze Welt auf, für die ich dankbar sein kann. Und andere Dinge werden mir dann auch fragwürdig. Da wird mein Leben reich, weil Gott mir viel schenkt und ich erkenne, dass mir andere Dinge eben nicht gut tun. Und das Wort aus dem Epheserbrief nennt 2 kritische Bereiche, besonders kritische Bereiche unseres Lebens, die das deutlich machen. Unzucht und Habgier. Porneia, das an das Wort Porno erinnert, steht hier im Griechischen. Unzucht und Habgier. Unser Umgang mit der Sexualität und unser Umgang mit dem Geld. Und in beiden Dingen ist die Frage entscheidend, kann ich Gott für die Gaben einfach dankbar sein oder kommt mir der Dank ehrlicherweise nicht wirklich über die Lippen? Wir haben ja als Johannesgemeinde gerade unser Gemeindehaus umgebaut. Da sind wir ja längst nicht die einzige Kirchengemeinde, die solche Vorhaben in die Tat umsetzen. Vor einigen Jahren, das ist schon eine relativ lange Zeit her, hat auch eine andere Kirchengemeinde ihr Gemeindehaus umgebaut bzw. ganz neu aufbauen müssen. Und dafür hat sie ein großartiges Angebot bekommen. Da war einer, der wollte der Gemeinde das ganze Geld für die Errichtung dieses Gemeindehauses geben. Das ist ein großartiges Geschenk. Sowas hätten wir auch gut gebrauchen können, obwohl wir es auch so gut durch die große Hilfe und das große Engagement vieler ehrenamtlicher Kräfte gut geschafft haben. Und das ist auch ein wunderbares Geschenk. Aber trotzdem, wir hätten es bestimmt auch gerne genommen. Aber in diesem Fall hat die Gemeinde das angebotene Geld abgelehnt. Denn das Ganze hatte einen Haken. Besser gesagt, ein Hakenkreuz. Das Geld stammte nämlich von einer alten und betuchten Nazi-Größe aus dem Dorf Und der bestand dann darauf, dass das gestiftete, von ihm gestiftete Gemeindehaus dann seinen Namen tragen sollte. Und da hat die Kirchengemeinde gesagt, das können wir nicht machen. Und da kann man verstehen, und ich glaube, dass die Gemeinde hier, so wie Martin Niemöller das meinte, nicht dankbar sein konnte für dieses Geld. Und diese ganzen Gemeindemitglieder konnten ihrem Kirchenvorstand dankbar sein, dass es nicht dazu kam. Und diese Überlegung und diese Herangehensweise können wir auch beim Thema Sexualität anstellen. Können wir dankbar sein dafür? In meiner Jugend war es so, und ich glaube, daran hat sich nicht viel geändert, da müsste ich noch mal mit meinen Konfirmanden drüber sprechen, dass an den Geschichten, die so im Schulhof erzählt wurden, von großen, tollen, leidenschaftlichen sexuellen Erlebnissen, gar nicht wirklich viel dran war. Dass das schlicht und ergreifend maßlos übertrieben, wenn nicht sogar oftmals erlogene Geschichten waren. Dass da viel geprahlt wurde, viel lose geredet wurde und schändlich geredet wurde. Und bei uns war es dann früher die Jugendzeitschrift Bravo und heute sind es die sozialen Medien, wo dann immer wieder die verzweifelnden Briefe von 15-jährigen Mädchen zu lesen waren, die verunsichert sind, weil sie ihr erstes Mal noch vor sich haben und unsicher sind, ob sie das überhaupt machen sollen. Und da gilt, und das sage ich allen jungen Menschen, wenn man dann etwas tut, was man gar nicht will, oder wenn man etwas tut, nur um mitzuhalten oder mitzureden, dann wird man dafür nicht dankbar sein können. Also überlegt's euch, was ihr tut. Dankbar bin ich nur dann, wenn mich ein Geschenk wirklich frei und froh macht. Aber wenn meine Freiheit dabei auf der Strecke bleibt, dann ist das, was mir wie eine tolle Sache, wie ein Geschenk vorkommt, in Wirklichkeit eine Mogelpackung. Und das gilt besonders auch für die Sexualität, über die Paulus hier spricht. Die zweite Geschichte, die ich als Beispiel heute Morgen erzählen will, berichtet von dem, wofür wir als Christen tatsächlich dankbar sein können und sollen. Und es ist eigentlich vordergründig zunächst eine sehr traurige Geschichte, die aber dennoch eine frohe Botschaft enthält. Da war eine Frau, die seit einigen Monaten verwitwet war. Sie hatte vorher viele Jahre in einer auch nach außen hin sehr glücklichen Ehe gelebt. Und viele Freunde hatten sich dann Gedanken gemacht, wie sie den Abschied nur, den Verlust ihres Mannes aushalten könnte. Alle haben sich Sorgen um diese Frau gemacht. Aber wenn man sie dann traf, dann wirkte sie seltsamerweise eigentümlich gefasst und wie von einer inneren Freude erfüllt. Und sie sagte, mir geht es gut. Es ist so, als ob ich einen Vorrat an Liebe bekommen habe in den langen Jahren unserer Ehe. Und von diesem Vorrat zehre ich jetzt. Eine wunderbare Geschichte und eine wunderbare Einstellung dieser Frau. Und ich glaube, auch das ist ein Schlüssel. Weil diese Frau erkannt hat, es geht darum, dass wir geliebt sind, dass wir geliebt werden, dass wir von Gott geliebte Menschen sind und dass wir zu dieser Liebe finden sollen. Hören wir auf die Werbung, dann erklärt man uns, Geiz ist geil. Und ich bin doch nicht blöd. Und die Hauptsache, ihr habt Spaß. So denkt die Welt. Doch so sollen wir nicht reden und denken und handeln, denn das ist ungehörig für einen Christen. Aber liebe Gemeinde, im Brief an die Epheser sind diese ganz harten Mahnungen, in denen es um Habgier und Unzucht und so weiter geht, von einer wichtigen Klammer umschlossen. Darum sagte ich, achten Sie auf den Anfang und das Ende. Und ich sage es jetzt nochmal mit meinen Worten. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und euer ganzes Leben soll von Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. So heißt es da am Anfang. Und am Ende, auch ihr gehörtet ja einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, Dunkelheit. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Am Anfang und am Ende dieses Predigtabschnitts steht also die Zusage der Liebe Gottes und die Dankbarkeit für diese geschenkte Liebe ist der Schlüssel zu einem veränderten Leben. Also dankbar sein und erkennen, dass wir geliebt sind. Das heißt für uns, dass wir uns nicht anstrengen müssen, als Christen nun möglichst heilig zu leben. Also anders und besonders herausgestellt aus der Welt, das ist übrigens eine Übersetzung von heilig, besonders zu sein. Oder gar sich so zu verhalten, als ob man sich diese Liebe noch verdienen müsste. Das können wir nämlich gar nicht. Im Konfirmandenunterricht haben wir letzte Woche darüber gesprochen, was Jesus in der Bergpredigt von sich gibt und dass das Ansprüche sind, die kein Mensch erfüllen kann. Und wir dadurch wie ein Spiegel vorgehalten bekommen, dass wir es allein nicht schaffen können und dass wir Gottes Hilfe brauchen. Wir sollten also nicht versuchen, so heilig wie möglich zu sein, um möglichst viel von dieser Liebe abzubekommen. Das wäre so ein Tun- und Ergehenszusammenhang. Nein, diese Liebe, die geht voraus. Und nur als geliebte Kinder kann unser Leben von der Liebe bestimmt sein. Und diese Liebe geht uns auch und gerade dann noch nach, wenn wir Schwierigkeiten und Trauer nach uns, greifen. Dann geht es uns so wie dieser Witwe in der Geschichte. Die Liebe ging in dieser Ehe, in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung voraus. Und als der Mann gestorben war, ging sie der Witwe nach. Und so ist das auch mit Gottes Liebe. Sie geht uns voraus und sie geht uns nach. Nun bleibt trotzdem für uns als christliche Gemeinde die Frage, ja, wie sollen wir denn jetzt leben als Gemeinschaft der Heiligen? Sind wir Gemeinschaft der Heiligen? Und wenn wir das von uns selbst sagen wollten, da würde man sicher eine Liste von Punkten zusammentragen können, woran man erkennen würde, dass das, was wir so tun und denken, oft nur ein dünner Lack ist, mit dem man ganz und gar nicht glänzen kann. Darum möchte ich die Frage an uns stellen, Gemeinschaft der Heiligen heißt doch auch, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Menschen in unserer Gemeinde um, mit Menschen, die hier in der Mitarbeiterschaft stehen, die sich stark engagieren und wo das Leben plötzlich auf eine schiefe Bahn gerät zum Beispiel. Oder Menschen, die uns begegnen und es uns auffällt, dass die mit ihren Ehepartnern schlecht umgehen, dass da ein unfeiner Stil herrscht oder eine unangenehme Sprache, ein unangenehmes Miteinanderreden. Oder Menschen, wo wir denken, der Lebensstil richtet sich schon sehr nach Haben und Sein aus und was man alles hat und das bestimmt einen. Wie gehen wir damit um? Stellen wir so Leute dann öffentlich bloß? Oder wollen wir einfach nichts mehr mit denen zu tun haben und lassen den Kontakt heimlich still und leise abreißen? Oder stellen wir solche Menschen zur Rede? Und so komme ich jetzt zu meiner dritten Geschichte. Sie handelt von den Wüstenvätern. Die Wüstenväter waren Mönche der ersten Stunde. Sie lebten allein oder in kleineren Gemeinschaften und wollten ganz intensiv Christsein leben. Sie wollten ganz für Gott da sein, nur mit ihm leben und Familie und Eigentum sollte nichts gelten, nur das Leben mit Gott. So hat man damals Heiligung verstanden. Aber so einfach war das gar nicht. Denn die ganze Welt mit ihrer Schönheit und ihrem Glanz und besonders auch die weibliche Schönheit lockte auch so manchen Wüstenvater und hat denen ganz schön zu schaffen gemacht. Da gibt es viele Anekdoten und Begebenheiten aus deren Leben und einige sind in Büchern gesammelt worden und eine dieser Anekdoten erzähle ich jetzt. Der Altvater Amonas kam einmal irgendwo hin, um zu essen. Und dort befand sich auch ein Mönch, der einen schlechten Ruf hatte. Es begab sich aber, dass eine Frau daherkam und in die Zelle des Bruders mit dem üblen Ruf ging. Und als die Bewohner des Ortes das erfuhren, gerieten sie in Aufregung und taten sich zusammen, um ihn aus seiner Zelle zu vertreiben. Und als sie erfuhren, dass der Bischof, der Altvater Amonas, am Orte sei, gingen sie zu ihm und forderten ihn auf, mit ihnen zu kommen. Als der Bruder das merkte, nahm er die Frau und verbarg sie in einem großen Fass. Wie nun die Menge eintraf, da wusste der Altvater Amonas bereits, was vorgefallen war, doch um Gottes Willen verdeckte er die Sache. Er trat ein, setzte sich auf das Fass und ordnete eine Untersuchung an. Aber obwohl sie sorglich suchten, fanden sie das Weib nicht. Da sagte der Altvater Amonas: Was ist das? Gott soll euch vergeben, dass ihr den Bruder verleumdet habt. Er ließ ein Gebet verrichten. Dann nahm er den Bruder bei der Hand und ermahnte ihn: Gib auf dich Acht, Bruder. Nach diesen Worten ging er weg. Soweit diese Geschichte, nachzulesen bei Apophthegmata 122. Von außen könnte man den Anschein haben, was war denn das jetzt? Dieser Mönchsvater Amonas spielt hier mit bei einem unsauberen Spiel. Er betrügt die redlichen Leute, die den Sünder überführen wollen. Ja, der deckt ihn. Husch ins Körbchen bzw. ins Fass und eben draufgesetzt und dann die anderen suchen lassen und dann sagen, ist doch gar nichts passiert, tut Buße und geht. Aber ich nehme mal an, dass die Geschichte so noch nicht zu Ende gegangen ist. Denn die Frau sitzt ja noch im Fass und der Mönch ist ja wieder allein mit ihr im Zimmer, nachdem Amonas gegangen war. Also wie wird die Geschichte weitergegangen sein? Die Konsequenz aus dieser Geschichte kann doch nur so heißen, dass dieser Mönch seinen Lebensstil ändern muss, dass er sich entscheiden muss. Entweder bin ich jetzt Mönch und das ganz und gar und dann entsage ich mich auch aller weltlichen Gelüste oder ich werde Mann dieser Frau. Aber ein verlogenes Spiel, eine Heuchelei, die kann ich nicht gewinnen. Und diese Erzählung über diesen Wüstenvater Amonas wird gesammelt unter der Rubrik Wie urteilen die Wüstenväter? Und Amonas spricht hier ein Urteil. Er urteilt, er ermahnt seinen Bruder, aber er verurteilt ihn nicht. Und das ist das, was mich an dieser Geschichte so beeindruckt. Es ist der Stil, den der Altvater hier gewählt hat. Es ist nämlich ein Unterschied, ob eine Sache ins geifernde Licht der Öffentlichkeit kommt oder ins heilende Licht der Liebe Gottes. Die Menschen zerreißen sich gerne das Maul und eilen zur nächsten Sensationsschuld und zeigen mit den Fingern auf ihn. Aber Gott zerreißt sich sein Herz und er erbarmt sich voller Liebe über die Menschen, die sagen, ich hab's gewollt, aber nicht geschafft. Und der Altvater hat gespürt, dieser Bruder braucht nun einen Schutzraum, um sein Leben zu klären. Und so ist diese Ermahnung, wie unser Predigtwort, von der Liebe eingeklammert. Seid Licht. Wir haben eben heute Morgen in der Lobpreiszeit ein Lied gesungen, wir schauen der Wahrheit ins Auge und wir stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel. Du siehst unseren blinden Fleck. Du berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Und im Refrain heißt es dann, Jesus, dein Licht scheint voller Gnade und Wahrheit. Dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, komm und bring uns das Licht. Und liebe Gemeinde, ich glaube, darum geht's, dass wir eine solche Qualität des Miteinanders und des Umgangs miteinander haben, dass unser Miteinander und auch unser Übereinanderreden von dieser Qualität geprägt ist. Und da sage ich Ihnen nichts Neues, nicht nur der Pfarrer ist ein Seelsorger, der ein Seelsorgegeheimnis bewahren muss und der an die Schweigepflicht gebunden ist. Ich glaube, dass viele Menschen in unserer Gemeinde diese Gabe haben, die man ja auch schulen kann. Und man spürt es ja. Es gibt Menschen, denen kann man sich anvertrauen, denen kann man was sagen und wissen, was ich zu sagen habe, ist dort gut aufgehoben. Das wird nicht weitergetratscht. Dieser Bruder, diese Schwester bringt meine Not in das Licht Gottes und nicht in die Ohren der neugierigen und tratschigen Mitmenschen. Und so wünsche ich uns in unserer Gemeinde einen guten Stil eines vertrauenswürdigen und seelsorgerlichen Redens und Zuhörens und Umgangs. Weil das, was Gott in unserem Leben mit uns vorhat, tatsächlich Heiligung des Lebens bedeutet. Und darum werden wir heilig genannt. Das haben die alten Reformatoren so genannt und damit richtig begriffen, dass wir nicht auf einmal Heilige werden, sondern dass Heiligung unser Leben bedeutet und solange wir leben, ein Weg ist hin zum Ziel. Und Heiligung heißt dann eben nicht den Heiligenschein polieren, sondern an den Wurzeln und Sehnsüchten meines Lebens arbeiten. In Dankbarkeit das Geschenk der Liebe Gottes empfangen, verstehen und begreifen, dass ich Gott das Glück meines Lebens nicht aus der Hand reißen muss, sondern glauben und daran festhalten, dass er es mir schenken will. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen jetzt miteinander dieses Lied singen, das ich eben zitiert habe. Gnade und Wahrheit, wir schauen der Wahrheit ins Auge und Susanne und Katharina werden uns dabei anleiten.